Jesus ist auferstanden. Das proben wir nochmal. Jesus ist auferstanden. Das war jetzt glaubwürdig. Das Thema ist heute verwandelt für immer. Auf der Folie können wir sehen, Gott hat einen Plan. Und es ist gut, wenn das auch unser Plan ist für unser Leben. Ich möchte zunächst noch einmal mit uns den Bogen von Karfreitag zu Ostern schlagen. Es wurde ja nicht schlagartig am Karfreitagabend Ostermorgen. Und ich denke, es war gut, indem wir als Gemeinde in den vergangenen Wochen die letzten 24 Stunden Jesu besonders betrachtet haben, die letzten 24 Stunden vor seinem Tod und die Berichte vom Kreuzigungsgeschehen uns hineinversetzt haben, auch in viele Menschen, dass wir da Zeugen wurden von etwas, das auf uns, ja, das uns nochmal deutlich gezeigt hat, welche Macht des Bösen es gibt, welches Ausmaß des Bösen immer wieder Landebahn findet. Jesus hing 6 Stunden qualvoll am Kreuz. Und ich denke, wir können Ostern gar nicht so richtig schätzen, wenn wir nicht vom Kreuz kommen, wenn wir nicht von Karfreitag herkommen, wenn wir nicht innegehalten haben am Kreuz. Wer nicht weiß, dass ein Schmetterling mal eine Raupe war, der weiß ja die Flügel gar nicht zu schätzen. Und wer die Dunkelheit ausblendet, der versteht auch die Kraft des Lichtes nicht. Bevor der Ostermorgen kam, ging ja erst mal am Freitag 2 Stunden, etwa knapp nach Jesu Tod, die Sonne unter, womit dann die jüdische Sabbatruhe gegen 18 Uhr begann. Und deshalb musste Jesus schnell noch beerdigt werden. Josef von Arimathea, ein geachtetes Mitglied des Hohen Rates, wie wir in Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 43 lesen, ist so mutig, den römischen Gouverneur Pilatus darum zu bitten, Jesus bestatten zu dürfen. Und er erlaubt es ihm. Der Evangelienberichterstatter Lukas schreibt, dass Josef ein guter Mann gewesen sei, der nach Gottes Willen lebte und der nicht zugestimmt hatte, als der Hohe Rat Jesus zu Tode verurteilt hatte. Aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass er insgeheim an Jesus geglaubt hatte, aber das bisher aus Angst vor den Juden verschwiegen hatte. Hatte er sich enthalten bei der Verurteilung oder hatte er sich herausgeschlichen, als die anderen Ratsmitglieder abgestimmt hatten, Jesus zu verurteilen? Wir wissen es nicht genau. Wir wissen auch nicht, was in ihm vor sich gegangen ist. Aber offensichtlich ist eine Entschlossenheit bei ihm gewachsen, am Karfreitag. Er wollte kein heimlicher Anhänger Jesu mehr bleiben. Gleich nach dem Tod Jesu nimmt er allen Mut zusammen, er legt seine Angst ab, sich auf die Seite Jesu zu stellen, und er arrangiert tatkräftig eine ehrenhafte Bestattung. Es gibt einen nachösterlichen Witz, dass er noch richtig Stress mit seiner Ehefrau hatte, dass er das Familiengrab, das sie erworben hatten, nun Jesus zur Verfügung stellen wollte. Aber er sagte, Mensch, ist doch nur für 3 Tage. Aber das konnte man vor Ostern nicht unbedingt wissen. Und Nikodemus, ein anderes Ratsmitglied, schließt sich ihm an. Von ihm wissen wir aus Johannes 3, dass er Jesus einmal nachts wegen seiner brennenden Glaubensfragen ausgesucht hatte. Nachts auch, um vermutlich nicht so erkannt zu werden. Und Nikodemus bringt 45 Kilo Myrrhe und Aloe mit. Und in der Kürze der verbleibenden Zeit bis zur Sabbatruhe waschen sie den geschundenen Leichnam Jesu, wickeln ihn in saubere Leintücher. Wenn wir uns das einmal so vorstellen, nicht gerade ein angenehmes Geschäft, und legen ihn in Josefs eigenes Gartengrab, rollen einen Felsen als Schutz davor. Und aus der Zusammenschau der 4 Evangelienberichte wissen wir, dass es nur eine sehr kleine Beerdigung war. Nur 4 Leute. eine ganz eigenartige Mischung, aber irgendwie ja sehr typisch für Jesus. Da sind einerseits die beiden hohen Ratsmitglieder, Josef von Arimathea und Nikodemus, und dann noch zwei einfache Frauen, Maria von Magdala und eine weitere Maria. Und diese vier sind die einzigen, die es wagen, noch schnell vor der Sabbatruhe Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Die engsten Freunde von Jesus halten sich sicher längst hinter verschlossenen Türen auf, vermutlich in dem Obergemach, wo sie sich gemeinsam in Zukunft trafen. Das war das Obergemach, wo sie auch den letzten Abend mit Jesus verbracht hatten. Mit dem Sonnenuntergang beginnt dann an dem Freitag der Passa-Sabbat, der besondere Festsabbat. Und während andere feiern, sind diejenigen, die Jesus gekannt und ihn geliebt haben, vermutlich wie in so einer Art Schockzustand, traumatisiert durch das, was sie da in den letzten Stunden miterlebt haben. Man könnte sagen, sie gleichen wie Raupen, die sich nur mühsam vorwärts bewegen. Am Sabbat passierte dann eigentlich nicht viel. Ruhe war ja angeordnet. Nur die religiösen Führer werden ausgerechnet aktiv und bedrängen Pilatus, er möge doch das Grab bewachen lassen, damit nicht noch der Leichnam Jesu gestohlen werden könnte und womöglich das Gerücht seiner Auferstehung aufkommen könnte. Der Sabbat war der zweite Tag, der Tag danach. Ein dunkler Tag, dieser Samstag. Ich denke, wir können kaum ermessen, in was für einem Gefühls- und Gedankenchaos die Freunde Jesu waren. Von Schock, Verzweiflung, Angst, Schuldgefühlen, Mutlosigkeit werden sie alles durchlebt haben. Sie werden sich wie Feiglinge vorgekommen sein, wie Verlierer. Alle ihre Träume und Hoffnungen schienen ja in dem Moment geplatzt zu sein und ihr Herz war gebrochen. Vielleicht, also nur vielleicht hat der eine oder andere zwischendurch eingeworfen, hat Jesus nicht auch von seiner Auferstehung gesprochen? Wie mag er das gemeint haben? Aber im Prinzip verstehen sie Gott und die Welt nicht mehr. Der Tag danach war ein finsterer Tag. Er war wie der Tag nach einer Diagnose, der Tag, an dem das Schreckliche weiter sacken musste und sie damit fertig werden mussten, dass nichts mehr so sein würde wie vorher. Der Samstag war ein Tag ohne Hoffnung. Und auch früh am Ostermorgen, als die Frauen sich vermutlich nach einer sehr schlechten Nacht bedrückt zum Grab aufmachen, um dort wenigstens jetzt in Ruhe den toten Jesus einzusalben, wo für ihn ja auf die Schnelle am Freitag gar keine Zeit geblieben war, beschäftigt sie die Sorge, nämlich das rein praktische Problem, wie sie dazu eigentlich den Felsbrocken von dem Grab zu dritt zur Seite wälzen können. Würden sie nicht einmal jetzt in Ruhe Zeit haben zu trauern, ihrem Schmerz, ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen? Und so quälen sie sich vermutlich auch hin zum Gartengrab. In Markus 16, Vers 1 folgende lesen wir, dass nachdem der Sabbat vorüber war, Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle kauften, um den Toten zu salben. Ich lese weiter in dem Bericht. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt, gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer. Und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Wir lesen in den 4 Evangelienberichten ungeschminkt, dass es zunächst alle schwer haben, dieses Neue, das doch Unerwartete, das alle bisherigen Dimensionen sprengte, die sie sich so richtig vorstellen konnten, daran zu glauben und das zu realisieren. Jesus musste höchstpersönlich ihren Zweifeln begegnen. Aber dann lesen wir in den nächsten Kapiteln, dass ihr Glaube Beine bekommt. Das Grab war ja definitiv leer und sie erlebten Jesus nicht als Geist, sondern als körperlich auferstanden. In den folgenden 40 Tagen verbrachte er immer wieder Zeit mit ihnen. Sie sahen ihn, sie berührten ihn, sie aßen mit ihm, sie unterhielten sich mit ihm. Sie konnten sich vergewissern, dass er wirklich auferstanden war. Und über ihrer ganzen Zukunft lag seit dem Ostermorgen nun diese gemeinsame Überschrift: Habt keine Angst. Er ist auferstanden. Habt keine Angst. Er ist auferstanden. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann gibt es sogar Leben nach dem Tod. Und dann ist es naheliegend, dass Jesus denen, die ihm vertrauen, ebenfalls diese Möglichkeit eröffnet. Wenn wir über die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod nachdenken, dann ist Jesus der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir an Jesus glauben, dass er den Tod besiegt hat, dass alles möglich ist, dann sind wir verwandelt für immer. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Freunde Jesu nach seiner Auferstehung und dann erst recht nach Pfingsten verwandelt waren. Die Menschen, die Jesus im Stich gelassen hatten, die sich hinter verschlossenen Türen versteckt hatten, die sich mit Schuldgefühlen geplagt haben, die sind seither auf den Straßen Jerusalems zu sehen. Und sie verkünden dann: Macht doch mit uns, was ihr wollt, sperrt uns ein, foltert uns, tötet uns, aber wir können nicht von dem schweigen, was wir gesehen und erlebt haben. Jesus lebt, er ist vom Tod auferstanden, Gott hat ihn auferweckt und damit hat Gott alles unterschrieben, wofür Jesus gelebt hat. Gott hat sich ganz auf die Seite von Jesus gestellt. Unser Vater im Himmel hat die Identität seines Sohnes bestätigt in der Auferstehung. Er hat der ganzen Botschaft, die Jesus gelehrt, verkündigt und gelebt hat, hat einen dicken Strich drunter gezogen und sein Siegel darunter gedrückt. Er hat den Sinn bestätigt, warum Jesus gestorben ist. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Und diese gute Nachricht, die muss in die Welt hinaus. Und so können Christen in ihrem Leben der Welt ganz anders gegenübertreten, nämlich voller Hoffnung, voller Zuversicht für jede Lebenssituation. Jesus ist auferstanden, er ist der Sieger über den Tod. Jesus hat über alle bösen Mächte triumphiert, die Liebe hat gesiegt, der Himmel steht jetzt offen, die Macht des Bösen ist gebrochen, nichts mehr ist unmöglich. Was haben Christen für eine Hoffnung weiterzugeben? Ostern hat die Kraft, jeden und alles zu verändern. Habt keine Angst. Und das gilt ja auch uns, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Habt keine Angst. Egal wie schwierig oder wie aussichtslos etwas aussieht. Habt keine Angst. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Die Leiden, der Tod, die Auferweckung Jesu und seine Auferstehung ist zusammengenommen das machtvollste Wort Gottes, was Gott je gesprochen hat und was er in unser Leben spricht. Wenn wir gesehen haben, dass Karfreitag der größte Liebesbeweis Gottes ist, dann ist Ostern der ausdrückliche Sieg Gottes. Und Gottes Sieg verwandelt alles, unser Leben, und taucht unsere ganzen Lebenssituationen in ein anderes Licht. Wie können wir verstehen, was da geschehen ist? In der Person Jesu ist Gott in den Boxring gestiegen, um gegen einen sehr starken Gegner anzutreten, der bisher alle Menschen im Griff hatte. Und dieser Gegner ist Satan, der Feind Gottes, der Böse, der Ankläger aller Menschen. Und er hält, wie damals der Riese Goliath bei den Philistern in der Geschichte des Alten Testamentes, die Menschen in ihren Ängsten gefangen. Und wir leben in einer Welt, in der viel zu oft das Böse zu triumphieren scheint. Wenn wir die letzten 24 Stunden Jesu Revue passieren lassen, sind wir vielen einzelnen Menschen und auch Menschengruppen begegnet und haben miterlebt, wie sie dem Bösen auf ganz verschiedene Weise Landebahn gegeben haben. Und vermutlich hätten wir es doch auch an ihrer Stelle. Und wir haben erschreckt festgestellt, dass wir alle von Natur aus versklavt an das Böse sind. Und Gefangene des Todes, auf den wir ja unweigerlich zugehen, früher oder später. Die Realität unserer natürlichen Versklavung an das Böse ist überall um uns und in dieser Welt zu erkennen. Sie wird sichtbar an den 30.000 Kindern, die tagtäglich verhungern oder an Krankheiten sterben, die auf Mangelernährung zurückzuführen sind, während wir hier im Überfluss Essen wegwerfen. Die Versklavung an das Böse wird sichtbar in allen kriegerischen und gewaltsamen Auseinandersetzungen überall auf der Welt, aber auch bei uns im Privaten. Unsere Versklavung an das Böse ist zu erkennen in den globalen, aber auch in den persönlichen Katastrophen. An unserem persönlichen Egoismus, unserer Gier und dem ganzen Leid, das wir uns gegenseitig zufügen. Und dann gibt es ja noch das Ausmaß des Leides, das über uns ständig hereinbrechen kann, weil es den Feind Gottes gibt, der unseren Glauben an Gott mit aller Gewalt zerstören und klein halten oder wenigstens harmlos machen will. Weil es den Feind Gottes gibt, ist Gott in Jesus Christus in den Boxring gestiegen, wo das Böse die Oberhand hat. Und Jesus hat sich der Macht des Bösen freiwillig ausgesetzt und ausgeliefert. Er hat schwere Schläge abbekommen. Die geballte Ladung des Bösen hat sich an Jesus in diesem Ringkampf ausgetobt. Er wurde geschlagen, misshandelt, zu Boden geworfen. Aber als der Kampf Jesu hoffnungslos verloren scheint, spricht Gott das Machtwort der Auferstehung. Und damit versetzt Gott den Mächten des Bösen, der Sünde und dem Tod den entscheidenden Sieg. Der Auferstandene geht letztgültig als Sieger aus dem Ring hervor. Und niemand, der zum Auferstandenen gehört, der sich in sein Team einladen lässt, braucht sich jetzt mehr zu fürchten. Ein Leben ohne Furcht, das bedeutet Verwandlung. Das ist übernatürlich. Fliegen statt kriechen. Indem Jesus als Sieger hervorgeht, verwandelt er alle, die sich dieses neue Leben schenken lassen. Mit seinem Sieg bekommt jeder die Chance, ein Leben in Hoffnung, in Freiheit, in Liebe zu leben. Habt keine Angst, er ist auferstanden. Wir haben die Wahl, zu welchem Team wir gehören wollen. Ich bin nun endlich froh, dass ich mich so früh entscheiden durfte und konnte, zum Team des Auferstandenen zu gehören. Wir dürfen uns entscheiden. Wir werden nicht gezwungen, denn Gott lässt uns in seiner Liebe Freiheit. Wir werden nicht gezwungen, die Versklavung an die Macht der Sünde und des Todes hinter uns zu lassen. Der Kampf zwischen Gut und Böse wird weitergehen, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber Tod und Auferstehung Jesu haben den Mächten des Bösen den entscheidenden Sieg versetzt und demonstrieren nun Gottes Sieg über sie. Die Auferstehung ist ein Siegesruf, der uns nie aus dem Ohr kommen sollte. Ein Beweis, dass Gottes Liebe, dass seine Güte, dass seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit und das Leben, das aus ihm herausfließt zu uns, vollends siegen wird. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 15 in dem Auferstehungskapitel. Gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus ist der Sieger. Und das bedeutet, das Leiden Jesu, sein Tod und seine Auferstehung sind Gottes Reaktionen auf das Böse, die Ungerechtigkeit, die Tragödie, den Schmerz der Menschheit. Jesus hat das alles durchlebt und darüber triumphiert. Und alle Menschen, die ihm nachfolgen, wir, die wir zu seinem Team gehören wollen, uns lädt er ein, befreit von der Macht der Sünde zu leben, in seiner Auferstehungskraft. Ostern als Sieg und Triumph Jesu lässt sich auch schlicht als lebendige Hoffnung beschreiben. Hoffnung ist das Wissen und das Gefühl, dass alles gut wird. Dass trotz schwieriger Umstände und schmerzlicher Erfahrungen hinter der Kurve das Gute kommt. Uns muss alles, wirklich alles zum Besten mitdienen, weil Gott für uns alles ummünzt. Hoffnung gibt uns Mut, uns den Situationen realistisch zu stellen und doch die Fähigkeit, in allen Situationen Überwinder zu sein. Auferstehungshoffnung bedeutet, dass das Schlimmste nie das Letzte ist. Ich möchte mit zwei Beispielen enden, wie unterschiedlich Auferstehungshoffnung sein kann. Adam Hamilton, der dieses Buch über die letzten 24 Stunden Jesu geschrieben hat, erzählt, wie er am Bett eines jungen Familienvaters sitzt. Das Kind, auf das dieses junge Ehepaar so lange gewartet hatte, so lange für dieses Kind gebetet hatte, war tatsächlich geboren worden, aber erst 3 Monate alt, als der Vater die Diagnose einer aggressiven Krebskrankheit bekam. Und er berichtet, ich saß an seinem Bett, während sich die Krankheit seines Körpers bemächtigte. In dem ganzen Schmerz zeigte der junge Mann einen bemerkenswerten Glauben. Er sagte, ich weiß, dass Gott seinen Kindern keinen Krebs schickt. Natürlich bete ich darum, dass ich gesund werde. Das ist mein Wunsch. Aber mehr noch als um meine Heilung bete ich, dass ich irgendwie mitten in diesem Kampf gegen den Krebs Gottes Herrlichkeit in meinem Leben deutlich wird. Ich weiß, dass Jesus auferstanden ist und weil er lebt, werde ich leben. Ich weiß, dass er einen Platz für mich vorbereitet hat. Wenn der Krebs verläuft wie üblich, weiß ich, dass ich bei ihm sein werde. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe keine Angst und ich verlasse mich darauf, dass er dann Menschen schickt, die sich bestens um meine Frau und unser Kind kümmern werden. Aber ich hoffe, dass ich meinem Gott noch nützlich sein werde, wenn ich hier länger lebe. In allem gilt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und ich möchte eine andere Geschichte anschließen aus dem Buch, das ich gerade lese, von Heidi Baker, das Buch »Das Übernatürliche auf die Welt bringen«. Anfang Mai ist Heidi Baker übrigens aus Mosambik in Deutschland auf einem Kongress. Und sie schreibt, für Gott sind wir nicht namenlos. Er kennt uns und er wünscht sich, dass wir hören, wie er uns beim Namen ruft. Das lehrte er mich, als ich eines Tages durch das Dorf neben unserer Basis in Pemba lief. Ich hatte stundenlange Besuche bei den Nachbarn gemacht und war recht spät dran, um noch rechtzeitig zu einem Treffen zu kommen. Und während ich einen Hügel hinunter eilte, nahm ich eine sehr alte Frau wahr, die in Lumpen gekleidet, im Schmutz an eine Lehmhütte gelehmt saß. Sie war blind, ihre Augen waren weiß. Ich spürte, wie der Herr mich bat, bei ihr Halt zu machen. Im lokalen Dialekt fragte ich nach ihrem Namen. Sie sagte mir, dass sie keinen hätte. Ich dachte, vielleicht sei sie von einem anderen Stamm und hätte meinen Dialekt nicht richtig verstanden. Ich fragte noch einmal in einer anderen Sprache, aber ihre Antwort blieb dieselbe. Ich bin blind. Ich habe keinen Namen. Eine andere Frau saß in der Nähe. Ich fragte bei ihr nach, ob sie den Namen der blinden Frau kenne. Aber auch sie sagte, sie ist doch blind. Sie hat keinen Namen. Ich war fassungslos. Ich umarmte die alte, blinde Frau und entschied im selben Moment, dass ich sie Utalia nennen würde. Das bedeutet, du existierst oder du bist da. Als ich den Namen zum ersten Mal aussprach, kam Leben in dieses runzlige Gesicht. Sie grinste mich breit und fast zahnlos an. Ich bat die andere Frau in ihrer Nähe, zu versuchen, sie mit ihrem neuen Namen zu rufen. Utalia sah mit ihren weißen, blinden Augen in Richtung dieses unvertrauten neuen Geräusches und kicherte. Danach betete ich für ihre Augen. Ich konnte sehen, wie sie direkt vor mir braun wurden. Utalia konnte sehen. Ich erzählte ihr von dem Mann Jesus, der gerade ihre Augen geöffnet hatte. Ich redete mit ihr über Papa Gott, der sie immer beim Namen nennen wird. Sie lernte Gott an diesem Tag kennen und zu meinem Treffen kam ich einige Stunden zu spät. Aber mir schien es, dass ich genau rechtzeitig gewesen war. Heidi Baker schreibt dann weiter, wenn wir all das erreichen wollen, was Gott mit uns in diesem Leben vorhat, dann müssen wir immer noch mehr von ihm wollen. Es gibt immer noch mehr Raum für Intimität, mehr von seiner Gegenwart und mehr von seiner Herrlichkeit zu sehen. Unsere Leidenschaft wird weiter leben und brennen, solange wir einen heiligen Hunger kultivieren und uns darauf ausrichten, immer wieder Gottes Gegenwart zu erleben, Jesus tief in die Augen zu blicken und uns jeden Tag durch ihn zu ernähren. Ich bete, schreibt sie, dass du ihn in all deinen Herausforderungen und in deinen Siegen suchst und findest. Ich bete, dass du aus dem Inneren seines Herzens heraus für jeden anhältst, den er dir über den Weg schickt. Und ich bete, dass du ein Leben in überfließender Fruchtbarkeit lebst, die aus der Intimität mit deinem Herrn herausströmt. Wir feiern heute Ostern. Wir haben so viel Hoffnung weiterzugeben. Und zwar in jeder Situation, in der wir uns persönlich befinden und in die wir geraten. Uns soll gelten, habt keine Angst. Er ist auferstanden. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und das heißt doch, nichts mehr ist unmöglich. Jesus ist in den Boxring gestiegen, für uns getreten und hat alle Macht der Sünde und des Bösen und den Tod besiegt. Und in seiner Liebe ist die Furcht besiegt. Alles ist nun möglich. Unser auferstandener Herr tut heute noch Wunder. Und er will sie durch uns tun. Wer unter dem offenen Himmel des Auferstandenen lebt, der lebt verwandelt, der lebt beflügelt, der hat einen ganz anderen Horizont. Wohin wir unseren Fuß setzen, haben wir Hoffnung weiterzugeben. Wir hören jetzt ein Lied und dann bete ich noch. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir glauben dürfen, dass du auferstanden bist und lebst, dass du den Tod und die Macht der Sünde, dass du alle Angst besiegt hast und dass wir jetzt Frieden haben dürfen mit dir, dass wir eine lebendige Hoffnung haben dürfen mit dir. Und ich danke dir, dass du uns so ernst nimmst, dass du uns vor die Wahl stellst, ob wir weiter hinter Schloss und Riegel angstvoll sitzen wollen, oder ob wir uns raustrauen wollen in ein Leben mit dir, ein Leben unter geöffnetem Himmel. Und ich danke dir, dass du von uns immer nur einen Zipfel erwartest, ein Stück Vertrauen. So wie der Vater in der Geschichte gebetet hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und du bist ihm mit deiner ganzen Liebe und deiner ganzen Macht begegnet. Danke, dass wir dir heute im Vertrauen unser Leben geben dürfen. Und sei es nur ein Zipfel, weil da noch Zweifel sind und vieles andere ist. Aber wir wollen dir das heute hinhalten. Das ist so eine Chance, dir unser Leben hinzuhalten, damit es von deiner Hoffnung überflutet wird. Und ich danke, dass wir das wählen dürfen. Und danke, dass wir wählen dürfen, selbst ein lebendiges Zeichen für Hoffnung zu sein. Ganz egal, wie die Finsternis irgendetwas inzwischen schon eingenommen hat. Danke, dass wir durch dich und in dir, mit dir aufstehen dürfen und für diese Hoffnung eintreten. Volle Kanne. Und dass wir sehen, was du siehst. Und dass wir in jeder Situation auf deine Größe schauen, auf deine Möglichkeiten, dass wir unser Herz an deinem Ohr haben, uns immer wieder inspirieren lassen. Und diese Hoffnung in die Welt tragen, in unsere persönlichen Situationen und in die Situationen, in die wir spontan kommen. Jesus, wir wollen mehr mit dir erleben. Wir wollen diesen heiligen Hunger kultivieren. Hunger nach mehr. du bist groß, du bist großartig, du bist wunderbar und du tust deine Wunder. Jeden Tag, Stunde um Stunde. Und du willst uns beteiligen und du fragst uns, ob wir beteiligt sein wollen. Danke, dass das eine Ehre ist, dass du uns beteiligst, Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Und überall Hoffnung hinzutragen, anzuhalten, zu lieben und Hoffnung zu säen. Und danke, dass wir sehen werden, wie diese Frucht aufgeht. Amen.